Moment noch. Der Stabilitäts-Jobcast zur Frage, wie viel Veränderung verträgt der Mensch? Mit Simone Schweizer.
Ich begrüße dich zur neuen Folge von Moment noch. Inzwischen ist November und heute Morgen beim Hundespaziergang war meine Jacke definitiv zu dünn. Und vielleicht geht's dem einen oder der anderen von euch genauso wie mir und du fragst dich, wie es wohl wäre, jetzt irgendwo in der Sonne zu sein. Dazu passt unser heutiges Thema wie die Faust aufs Auge. Ich rede mit einer Frau, die die Hälfte des Jahres irgendwo am Meer lebt und arbeitet. Mein Gast ist Anastasia Romanski. Anna ist Wirtschaftspsychologin, erfahrene HRlerin und Gründerin von Value-Based HR. Sie lebt die Hälfte des Jahres in Karlsruhe, die andere Hälfte woanders und das meistens in ihrem selbst umgebauten Camper. Schätzungsweise 35 Millionen Menschen weltweit leben als digitale Nomaden. Anna verrät uns, ob das Nomadenleben wirklich so traumhaft ist, wie es scheint. Und wir diskutieren auch, ob digitale Nomaden weniger Stabilität im Leben brauchen als Menschen mit anderen Lebensstilen. Dass Unternehmen Lebensstile in ihrer HR-Strategie gewinnbringend nutzen können, um genau die richtigen Menschen an Bord zu haben, das ist Annas Spezialgebiet. Über dieses spannende Thema reden wir natürlich auch. Ja, und dann begrüße ich dich auch ganz herzlich bei Moment noch. Hallo Anastasia.
Hi Simone. Freue mich auf jeden Fall, dabei zu sein heute.
Ja, sehr schön. Erstmal eine Frage. Wir haben vorher ja viel hin und her geschrieben. Da hast du immer mit Anna unterschrieben. Soll ich dich Anastasia oder Anna nennen?
Gute Frage. Gerne einfach bei Anna bleiben. Anastasia, das war dann, wurde ich immer geschimpft. Da wurde ich von der Mama gerufen, wenn ich als Kind etwas angestellt hatte. Dann hieß es, Anastasia, jetzt kommst du aber hierher. Und deswegen ist es ein bisschen hängen geblieben und deswegen ist Anna völlig in Ordnung.
Ja, aber dann nenne ich dich Anna, das kenne ich auch. Wenn mein Name ganz ausgesprochen und langgezogen genau. wurde, war nicht gut. Alles genau. klar. Ja, Anna, du bist hier unter anderem, wir haben uns auf LinkedIn kennengelernt und haben zuallererst ganz schnell festgestellt, dass wir uns vor demselben Zeitraum selbstständig gemacht haben. Genau. Nämlich beide vor anderthalb Jahren.
Genau, ja.
Ja, so was hat dich denn veranlasst, den Sprung in das Unbekannte, in das doch etwas kühlere Wasser zu wagen?
Ja. Ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ich bin generell ein Kaltwassermensch. Also sprich, ich mag es, ins kalte Wasser zu springen. Ich glaube, das ruht auch so ein bisschen daher, vielleicht nochmal ausgeholt. Ich komme ursprünglich aus der Ukraine und bin mit 10 Jahren nach Deutschland gekommen. Also das ist jetzt mittlerweile 25 Jahre her. Und damals wollten wir eigentlich in den Urlaub nach Deutschland fahren und sind seitdem in Deutschland geblieben, ohne jetzt in die Tiefe zu gehen. Aber es war so eine Situation, so eine Kaltwassersituation, dass ich so in ein fremdes Land, ohne die Sprache zu kennen, so hineingeworfen wurde. Und deswegen mag ich kaltes Wasser generell, glaube ich.
Ja. Und das glaube ich auch mit, dann, 10 Jahren nochmal eine ganz andere Nummer.
Genau, ne? Also von daher, und ich glaube, es war einfach auch so ein Zeitpunkt in meinem Leben damals, also vor 1,5 Jahren, dass ich privat auch viele Veränderungen hatte. Also ich bin in eine neue Partnerschaft eingegangen, ich habe ein Studium angefangen, berufsbegleitend, ich habe einfach so ein paar Dinge hinterfragt und habe mich dann selbst gefragt, welchen Lebensstil möchte ich denn weiterhin leben? Genau, und da wurde mir klar, ich möchte einen anderen Lebensstil einschlagen, den ich heute auch lebe. Und es ist tatsächlich so, dass wir meine ich mein Partner und ich, dass wir 4 bis 6 Monate im Jahr von unterwegs aus arbeiten. Und ich wollte mir diesen Lebensstil ermöglichen und mir war klar, in dem Angestelltenverhältnis wird das nicht möglich sein. Und man muss dazu sagen, mein Partner ist auch selbstständig und auch schon länger als ich. Das heißt, da habe ich gesehen, es geht.
Ja, wunderbar. Und, ja. Also das ist jetzt natürlich für mich als Gastgeberin von Moment noch, dem Stabilitäts-Jobcast, ein ganz, ganz interessante, ja, ein ganz interessanter Werdegang. Und da drängt sich natürlich die Frage auf, die ich sehr gerne stelle. Was bedeutet denn Stabilität für dich ganz persönlich? Während ja so viele Dinge um dich herum, wo viele Menschen eher sagen, das möchte ich lieber lieber stabil haben, eher instabil sind.
Ja, ja.
Wo kriegst du die her?
Ja, also ich habe ja vermutet, dass diese Frage kommt, ne? habe schon gedacht, dass es in die Richtung geht und habe mir natürlich auch im Vorfeld ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Und ich glaube, ich würde die Antwort ein bisschen verbildlichen wollen, weil ich surfe auch, also wirklich ganz klassisch auf einem Brett, also nur ein Brett unter den Füßen, mehr nicht. Und ich glaube, ich würde diese Surf-Situation tatsächlich als Verbildlichung für mein Verständnis von Stabilität nehmen. Und zwar würde ich sagen, 80% bin ich als Mensch Teil der Stabilität und 20% ist das Brett. So, was meine ich damit? Genau. Also es ist ja auch wie beim Surfen, wenn ich surfen gehe, die Wellen sind anders, der Wind ist anders, die Strömung ist anders, die Rahmenbedingungen verändern sich, aber ich habe mein Brett dabei. Ne? Also ich habe quasi einen Halt, eine Zuversicht quasi dabei, dass ich genau weiß, das funktioniert mit dem Brett, das habe ich immer da. Das sind sozusagen meine 20% und die anderen 80%, die sehe ich in mir selbst. Und das ist auch meine Definition von Stabilität. Und in mir selbst meine ich damit auch nochmal so vier unterschiedliche Faktoren. Also zum einen Vorbereitung auf Situationen. Das gibt mir enorme Stabilität. Zurück aufs Surfbild sozusagen zu übertragen. Es ist so, bevor ich ins Wasser gehe, prüfe ich, wie ist der Wind? Prüfe ich, wie sind die Wellenabstände, bevor ich überhaupt ins Wasser gehe? Der zweite Punkt, der in mir sozusagen ist und mir Stabilität gibt, sind Routinen. Auch da aufs Surfen übertragen. Ich habe eine gewisse Routine, wenn ich mich entschieden habe, ich gehe surfen, ich gehe ins Wasser, dann ziehe ich mir meinen Neoprenanzug an, dann laufe ich zum Strand, dann wärme ich mich auf. Ich habe eine gewisse Routine einfach. Der dritte Punkt, der mir Stabilität gibt, der in mir ist, ist der Punkt Wissen. Das ist auch etwas, was mir sehr viel Stabilität gibt, wenn ich Wissen über Dinge habe. Ne? Und auch beim Surfen ist es ja auch so, dass ich mir Wissen weiter aneigne. Ne? Ich lerne weiter, die Wellen zu lesen. Ich lerne weiter über Brett, über unterschiedliche Spots zum Beispiel. Ne? Also ich eigne mir auch weiterhin Wissen an. Und der vierte Punkt, der mir Stabilität gibt, ist auch tatsächlich das Vertrauen in sich selbst und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Ne, auch da auf Surfen betrachtet, ich vertraue mir, dass ich diese Welle jetzt nehmen kann. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich noch nicht kann. Und ich glaube, so würde ich das tatsächlich beschreiben, dass ich sagen würde, so 80%, die sind in mir, in meinen Fähigkeiten und die 20% sind aber auch das Brett, das auch unterschiedlich sein darf. Mhm. Ne? Also wir reisen ja auch mit unterschiedlichen Brettern, je nach Welle. Wir haben zu Hause mittlerweile irgendwie 7 Bretter. Und das darf auch je nach Situation unterschiedlich sein. Ne? Das darf manchmal meine Schwester sein, die mir Stabilität gibt, die mir Halt gibt. Manchmal darf es mein Partner sein. Und manchmal darf es auch die beste Freundin sein oder die Arbeitskollegin. Das dann auch je nach Situation auch so ein bisschen unterschiedlich ist.
Ja, sehr, sehr schön. Ich muss sagen, man hätte jetzt fast mitschreiben können. Das ist so wie so der Ideengeber dazu, wodurch und wo man überall Stabilität finden kann.
Ja.
Du hast die 80%, wo du das in dir selbst findest, aber dann kommt auch das Thema soziale Beziehungen noch dazu, aber auch andere äußere Gegebenheiten wie das Brett.
Genau.
Und gerade die sozialen Beziehungen, da reden wir hier ja sehr viel drüber.
Ja.
Und das ist jetzt, ob die jetzt innerhalb der 20% oder auch schon in die 80 rein kommen, das ist völlig egal, das kann man auch gar nicht abgrenzen, aber das war wirklich ja wie so eine Checkliste, was du gerade erzählt hast, wo man überall Stabilität finden kann. Ja. Und wenn ich jetzt dein Drumherum mir anschaue, dann ist das jetzt deutlich instabiler wie das, wie ich lebe. Ja, ich bin auch selbstständig, aber ich lebe an einem Ort. Mhm. Wie ist das denn für dich? Gibt's, wenn ihr auf Reisen seid, also die eine Hälfte des Jahres, gibt's da so Momente, wo du merkst, dass dir stabile Routinen und ja auch, es ist ja auch viel leichter, zu Hause zu leben, wo du weißt, wo du was einkaufst, wo du essen gehst, wie der Nachbar heißt und so, dass dir das fehlt?
Absolut. Das ist auch der Grund, warum ich oder wir beide auch jetzt kein, ich sage jetzt mal, Vollzeit-Nomadenleben auch leben, weil wir auch für uns gesagt haben, wir brauchen auch eine gewisse Homebase, nenne ich das jetzt mal. Also ich glaube, das beschreibt es aber auch ganz gut. Ne? Wir haben ja trotzdem noch unseren Wohnsitz, unsere Wohnung auch. Wir vermieten die auch nicht in der Zeit, in der wir unterwegs sind. Wir haben das auch dieses Jahr auch zum Beispiel gemerkt. Da war privat einfach auch und viel los bei uns. Und bevor wir jetzt dieses Jahr losgefahren sind, also man muss auch dazu sagen, wir fahren gerade im Sommer auch viel mit unserem selbst umgebauten Camper auch rum. Natürlich den Wellen hinterher zum Surfen. Aber gerade im Sommer ist es dann der Camper dann meistens der Ort der Begierde, wo wir dann auch arbeiten und wohnen. Und wir haben das auch dieses Jahr, wie gesagt, festgestellt. Da war privat auch einiges los, dass wir gesagt haben, selbst wenn wir rausfahren, wir möchten erstmal zu einem Platz fahren, den wir kennen, wo wir auch schon wissen, wo wir einkaufen müssen. Da wissen wir einfach schon, keine Ahnung, wo man schön essen gehen kann, ja. Also wo wir schon eine gewisse Stabilität haben, um einfach mal erstmal anzukommen sozusagen, und sind zum Ende der Reise. Also das heißt, die letzten 4 Wochen haben wir dann gesagt, okay, komm, wir fahren irgendwo anders hin, ne, wo wir bisher noch nicht waren. Und sind dann auch noch an die Côte d'Azur dieses Jahr dann gefahren. Und dann war das aber auch okay. Also wir sind auch ein bisschen früher zurückgekommen dieses Jahr als geplant tatsächlich, weil wir auch gesagt haben, hey, das reicht jetzt, das ist jetzt okay. Und wir wollen wieder zurück dahin, wo wir wissen, wo wir einkaufen gehen können, sozusagen.
Ja. Das erinnert mich so ein bisschen dazu. Es gibt ja so ein Konzept oder eine Idee, dass Bedürfnisse kontextabhängig entstehen oder eben auch, ja, die Bedürfniserfüllung auch in einem bestimmten Kontext eben mal höher oder niedriger sein kann. Ne? Ich stelle mir so vor, wenn ich jetzt ihr wäre, dann, wenn ich zu Hause bin, hätte ich Fernweh, und wenn ich immer unterwegs bin, dann fehlt mir so ein bisschen die Beständigkeit nach einer Zeit, ne? So.
Ja.
Und
ja.
Das erinnert mich an so eine Geschichte, ein ehemaliger Arbeitskollege, der ist in Ruhestand gegangen, er wusste, er braucht irgendwas. Dann ist er zum Coach, damit er mit ihm rausfindet, was er dann macht. Dann hat der Coach gesagt zu ihm, du kannst es nicht rausfinden, solange du nicht im Ruhestand bist, weil was weißt du jetzt, während du noch arbeitest, was du dann willst? Das fand ich immer so sehr, sehr, sehr eindrücklich, ne? Also, wenn man so von der Ferne träumt. Ich kenne einige Menschen, die davon geträumt haben, auch mal längere Zeit in Urlaub zu fahren, die das dann ausprobiert haben und gesagt haben, nach 2 Wochen hat es ihnen eigentlich gereicht. Die 4 Wochen hätte es nicht gebraucht, ne? Weil dann sich die Bedürfnislage verändert hat.
Ja.
Zum Thema digitales Nomadentum, da hast du ja auch eine Masterarbeit geschrieben mit dem Titel Sind digitale Arbeitskräfte die Zukunft? Und hast dich da intensiver mit dem Thema beschäftigt. Bin ich auf LinkedIn drüber gestolpert, da bietest du das ja an, dass man dich da fragen darf. Deshalb tue ich es auch.
Gerne.
Und du hast da Menschen interviewt, die meisten davon, die komplett ohne eine feste Homebase leben und das auch schon einige Jahre machen. Jetzt bin ich erstmal neugierig. Wie sieht das aus? Gib mir mal ein Beispiel. Wo leben die? Wie arbeiten die?
Also ein total spannendes Thema. Vielleicht nochmal als Ergänzung. Der Titel sind digitale Nomaden die Arbeitskräfte der Zukunft. Genau, und da bin ich dann auch nochmal tiefer reingegangen. Und ich habe insgesamt mit 8 Personen gesprochen. Man muss auch dazu sagen, es war eine qualitative Studie. Das heißt, wir haben Interviews geführt und das waren insgesamt 8 Personen, wie gesagt, die aber immer einen deutschen Bezug haben. Also das heißt, die entweder Kunden in Deutschland noch haben oder für Unternehmen arbeiten, die in Deutschland sitzen. Und zu dem Zeitpunkt, als ich die Interviews geführt habe, da waren sie überall auf der Welt, ne? Also das war dann, sei es jetzt Thailand gewesen, Vietnam, Deutschland. Es war auch schon sehr herausfordernd, auch überhaupt einen Termin zu finden, weil ich selbst eine Zeit lang in Panama zu dem Zeitpunkt war. Das heißt, die Zeitverschiebung war sehr spannend. Wir haben es aber alle hingekriegt. Und ja, ich hatte eine sehr sehr diverse Gruppe. Also tatsächlich zum einen, wenn du sagst, oder wenn man fragt, was haben die beruflich gemacht, waren da auch Personen dabei, die selbstständig sind, wirklich so solo selbstständig. Es waren aber auch Unternehmer dabei, also sprich, die auch eine eigene Firma führen, auch Mitarbeitende haben. Es waren auch Angestellte tatsächlich dabei, die im Angestelltenverhältnis sind. Und ich hatte sogar auch einen Werkstudenten, der ein Fernstudium gemacht hat und bei einer Firma gearbeitet hat, die auch sehr viel über New Work arbeitet und macht, ne, und deswegen auch da die Möglichkeit einfach auch hatte. Das heißt, ja, da hatten wir eine sehr diverse Gruppe. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite war das dann auch so, dass die Personen auch tatsächlich entweder, also mindestens 6 Monate diesen Lebensstil leben, also als digitale Nomaden, und bis zu 3 oder 4 Jahre waren auch teilweise Leute dabei. Für die Studie war das die Herausforderung, nicht die Herausforderung, sondern die Anforderung, dass die Personen mindestens 6 Monate diesen Lebensstil leben müssen. Genau.
Da könnte man jetzt ja so meinen, das ist ja irgendwie so ein ganz spezieller Lebensstil, ne, und so ein Randphänomen. Also, ja. Aber das sind ja weltweit 35 Millionen Menschen, die so leben. Ja. Und das heißt, es ist ja quasi ein ganzes Land voller digitaler Nomaden sozusagen, die aber halt eben nicht an einem Ort leben, sondern den Lebensstil teilen sozusagen.
Ja. Guter Punkt. Das ist es auch, und ich glaube, das war auch so bei meiner Forschung der Fall, dass es ziemlich schwierig ist, den Begriff zu definieren. Und das findet man auch, wenn man in die Forschung eintaucht oder in der Recherche, dass es auch noch gar keine finale, einheitliche Definition darüber gibt. Corona hat es auch nochmal aufgewirbelt. Also davor war auch ganz klar, also es ging mehr in die Richtung, es sind Personen, die keinen festen Wohnsitz haben. Mit der Corona-Zeit ist es auch ein bisschen aufgeweicht, weil da hatte ich auch eine letzte Studie von, ich glaube, Dave Ulrich heißt er. Meine ich Dave Ulrich, müsste aber nochmal konkreter nachschauen, der dann die digitalen Nomaden wiederum weiter ausgedehnt hat und auch in den Begriff die Definition mit reingenommen hat, zu sagen, jemand, der sich vorstellt, diesen Lebensstil einzugehen, auch schon eine Gruppe einer digitalen Nomadens auch ist. Und ich glaube, da kann man bestimmt auch eine eigene Podcast-Folge draus machen. Ne? Da kann man auch viel drüber diskutieren, ne? So auch was da mit rein zählt. Aber tatsächlich, wie du sagst, also es gibt ganz, ganz viele Leute, die diesen Lebensstil leben. Ja. Und so bin ich im Endeffekt ja auch auf meine Interviewpartner ja auch gekommen, ne? Dass ich dann alle ausschließlich über LinkedIn gefunden hatte. Und habe sie einfach angeschrieben, gefragt, ob sie Lust hätten, ein Interview zu führen. Und es ist auch eine Bubble, glaube ich, auch.
Ja, also das tatsächlich, jetzt wo wir drüber reden, fallen mir auch gerade schon eine Handvoll Leute ein, die ich kenne, die auf LinkedIn schreiben und auch immer wieder davon berichten, dass sie gerade im Ausland oder wo sie gerade sind. Also manche sind ja schon seit Jahren irgendwie auch mit ihrem Bus, mit ihrem Camper unterwegs, ja, und sind dann fahren dem Wetter teilweise hinterher.
Genau.
Und mir war das so wichtig, nochmal zu sagen, dass das wirklich ja viele Menschen sind und dass das kein Randphänomen und kein, ich sag mal, kein hippes Phänomen ist, sondern tatsächlich ein Lebensstil, für den sich doch einige Menschen weltweit entscheiden. Und da schießen einem natürlich sofort ein paar Fragen durch den Kopf. Also für mich sofort die Frage, ja, geht's denen denn allen dann so, wie den Leuten, von denen ich eben erzählt habe, die mal länger Urlaub machen wollen und nach 14 Tagen sagen, oh nee, war doch nichts.
Ja, guter Punkt. Ich glaube, das ist auch nochmal etwas, was ich auch selbst auch nochmal erlebt habe und auch gehört habe von den digitalen Nomaden, ne? So dieses, es ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt, ne? Also es wird uns ja auch suggeriert, dass irgendwie digitales Nomadentum und auch Vacation auch so ganz, ganz tolle Dinge sind. Und für mich ist das überhaupt nicht vergleichbar, wenn ich eine Woche lang mich mit meinem Laptop irgendwo an den Strand setze und dann mache ich einen LinkedIn-Post dazu, ja, dass ich sage, hey, Vocation ist was für mich. Das ist genau das, was ich machen möchte und das ist total toll. Das ist überhaupt nicht vergleichbar, wenn ich das 3 Monate lang mache und da ganz andere Routinen aufbauen muss, ja, und dann einen ganz anderen Druck auch dahinter habe.
Und die Woche deswegen, vielleicht nur im 5-Sterne-Hotel?
Genau, das ist ja auch nochmal, ne, das ist ja auch so dieses, bin ich im 5-Sterne-Hotel, ich habe keinen Organisationsdruck sozusagen dahinter, ja, weil auch wenn ich von unterwegs arbeite, ne, Coworking Spaces, ja, so das ist auch sowas, je nach Land, sage ich jetzt auch mal, ne, ist auch die Frage, ist es auch alles so stabil, ja, ist es auch genau so, wie ich mir das auch vorstelle, weil wir haben natürlich auch in Deutschland einen gewissen Vorstellungsstandard, sage ich jetzt mal, der greift aber nicht in allen Ländern, ne, das muss man auch dazu sagen.
Selbst, jetzt bin ich mal neugierig, wie oft bist du denn schon in der Unterkunft angekommen und rückwärts wieder raus? Ist dir das schon passiert?
Fairerweise, nicht rückwärts wieder raus, sondern ich bin da eher jemand, der anfängt, umzudenken. Also es bringt ja in dem Moment nichts, ne? Was schon mal passiert ist, dass ich schon mal auf einer Toilette stand und da draußen einen Call gemacht hatte, weil ich Strom gebraucht habe, weil ich nämlich keinen Strom hatte. Das ist schon mal passiert.
Das heißt, da war die Steckdose an der Decke im Bad oder was?
Nee, mein Strom war leer und da ging die Steckdose nicht. Und dann bin ich nämlich quasi bei der Nachbarin rüber und saß da auf dem Klo in der Steckdose. Genau. Das war aber so eins, wo ich dann gesagt habe, okay, alles klar, das bringt jetzt alles nichts. Ja, rechts, links, mal gucken, einmal anfragen. Was aber auch schon mal passiert, aber das ist eher eine Camper-Geschichte, weil wir haben zwei Solarpaneele bei uns auf dem Dach und wir standen wild. Auch das ist auch eher so eine Stromgeschichte, merke ich gerade. Da war der Strom alle. Mhm. Also wir standen wild, Strom war komplett alle. Ich hatte einen Call, ein Bewerbungsgespräch, also das ich geführt hatte. Und dann war das so, alles klar, Strom reicht nur noch fürs Handy, Laptop ist aus, Kundencall hatte ich eigentlich gehabt, noch kurz per WhatsApp geschrieben. Also wir sind auch ein paar Stunden später auch weitergefahren, ja. Aber da wurde wirklich der allerletzte Saft rausgeholt, mhm, sozusagen aus dem Camper. Und da lernt man halt auch zu improvisieren, ne? Also und einfach mal zu gucken.
Das sind genau. Dinge, das alltägliche Dinge, die sind, da macht man sich eigentlich überhaupt keine Gedanken drüber, ne?
Null, ja, null. Und das schätze ich auch so sehr am Vanlife. Wir wissen ganz genau, wie lange der Strom reicht. Wir wissen ganz genau, wie viel Wasser drin ist, ne? Mhm. Also wie oft können wir sozusagen duschen, ne? Also wir haben so eine Außendusche bei uns. Für wie lange reicht die? Und dir wird dann auch wieder bewusst, ne? So, ja, das Wasser fließt nicht einfach so, ja. Das musst du auch mit einplanen in die Planung, ne, das aufzufüllen und auch zu überlegen, wie bekomme ich auch ein stabiles Internet, gerade beim Camper, beim ausgebauten Camper.
Ja, genau. Ja, zusätzlich zu der Versorgung mit Lebensmitteln und so, die man die man mag, ne? Also ist ja auch sicher nicht in jedem Land so ohne. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass das einfach nicht für jedermann was ist.
Ja, absolut, ja. Ja, da fällt mir jetzt noch die Geschichte ein, saß ich auch schon mal in einer Badewanne. Aber da war ich im Hotel.
Was hat da gefehlt? Wasser?
Genau, im Hotel. Nee, da habe ich einen Call aus einer Badewanne gemacht.
Genau.
Auch schon mal passiert, ne? Das erfahren die Leute nicht.
Weil da auch eine Steckdose in der Nähe war,
nee,
oder was?
Tatsächlich, da waren wir dann zu zweit und die Person quasi, die hat auch noch meinen Call. Genau, und wir waren halt quasi zu zweit in einem Einraumzimmer, weil wir eigentlich sicher waren, dass es mehrere Räume gibt und wir wollten auch da aus dem Hotel aus arbeiten. Das war Hotel in dem Fall. Und dann war es doch nur ein Raum. Und um es ein bisschen abzuschirmen, saß ich dann in der Toilette in der Badewanne und sie saß dann quasi im Raum nebendran, dass wir uns nicht gegenseitig stören. Ja, fällt mir jetzt auch nochmal ein. Ja.
Vielen Dank für die wunderbar bildlichen Einblicke in das Nomadenleben.
Gerne.
Also das wäre ja nichts für mich.
Gehört dazu. Man muss flexibel werden und schnell reagieren sozusagen.
Ja, und man findet dann Lösungen.
Genau.
Und du hast ja in deiner Forschung in der Hinsicht auch was super Spannendes herausgefunden. Nämlich, was passiert, wenn die Menschen das wirklich viele Jahre machen? Wie sich da so ihre Bedürfnislage entwickelt.
Ja.
Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
Klar, gerne. Also ich habe mein Interview immer beendet mit der Frage, was steht für dich an Veränderungen für die nächsten 6 bis 12 Monate an? Also dich für meinen Interviewpartner. Und es war total spannend rauszuhören, dass, ich sage jetzt mal, die Personen, die diesen Lebensstil noch nicht so lange leben, also mindestens 6 Monate war ja die Anforderung, die waren dann so total energisch und total euphorisch und so richtig, jawohl, ich reise die nächsten 3 Monate dahin und dann wieder dahin. Und diejenigen, die aber wiederum diesen Lebensstil schon länger betreiben, ne, also ich würde sagen so ab 1,5 Jahren bis 2 Jahre, für die war das klar, dass sie gesagt haben, ich möchte den Fokus darauf legen, eine Homebase zu finden. Mhm. Und tatsächlich zu sagen, das muss nicht Deutschland sein, das kann ein anderes Land sein, das können auch mehrere Homebases sozusagen sein. Aber ich merke, ich möchte zur Ruhe kommen, ne? Mhm. Und so, ich möchte Plätze haben, an denen ich mich zurückziehen kann, wo ich weiß, da gibt's einen Coworking Space, wo ich weiß, das Airbnb kann ich buchen, weil es meinen Anforderungen zum Arbeiten genügt, ne? Mhm. Und ich hatte auch auch ein Interview zum Beispiel mit einer, auch ein bisschen, also es ging auch ein bisschen weiter außerhalb des Interviews, wo wir dann auch drüber diskutiert haben, was bedeutet denn Homebase eigentlich für einen, ne? Und ich fand sie auch super selbstreflektiert, dass sie dann auch zu sich gesagt hat, ich möchte jetzt das nächste halbe Jahr dafür nutzen, um für mich zu definieren, was bedeutet für mich Homebase. Mhm. Und ist es ein Ort? Ist es eine Person? Ne? Was ist auch so vielleicht ein Stück weit dieses Brett, ja, das ich am Anfang als Bild genutzt habe für mich und was bedeutet das? Und das fand ich sehr spannend. Ja, das fand ich tatsächlich spannend.
Ja, da kommt dann irgendwann so ein Bedürfnis hoch, wo ich jetzt gerade kurz dran denke. Früher gab es ja auch Menschen im Vertrieb oder so, im Außendienst, wenn du im internationalen Unternehmen tätig warst, die gibt es heute auch noch. Also, aber nur daher kannte man so einen Lebensstil früher, die halt ständig irgendwo unterwegs waren. Ja, oft haben die den Job angefangen, weil die Lust darauf hatten, die Welt zu sehen, viel unterwegs zu sein. Und dann kam es aber auch nach so ein, zwei Jahren zu dem Moment, wo sie gesagt haben, ein bisschen weniger wäre auch okay. Ja, weil das natürlich auch immer anstrengend ist. Klar, das ist noch ein bisschen mit weniger Planung für die Menschen verbunden gewesen, weil als digitaler Nomade muss ich ja richtig viel auch planen. Wo gehe ich hin? Ja. Wo lebe ich? Wie läuft das alles hier? Kann ich mir schon vorstellen, dass das auch anstrengend mit der Zeit ist. Und dieses innerliche Gefühl, zur Ruhe zu kommen, anzukommen, dann irgendwie kaum stattfinden kann. Ja. Weil die 80% alleine, von denen du am Anfang gesprochen hast, reichen dann wahrscheinlich doch nicht immer. Da braucht es dann doch die 20, das Brett.
Ja.
Wie auch immer das aussieht.
Genau. Ich glaube, das ist dann auch immer so die Frage, habe ich denn schon diese 80% meiner eigenen Stabilität oder noch nicht? Ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied. Genau, weil ich hatte meine Forschungsfrage aber auch dahingehend verknüpft, auch mit dem Fokus auf Empowerment und Selbstverwirklichung. Also auch sprich, inwiefern zahlt der Lebensstil auf Selbstverwirklichung ein. Das heißt, da haben wir natürlich auch nochmal da in die Tiefe auch gesprochen, was bedeutet das überhaupt für mich, Selbstverwirklichung, und was sind die eigenen Werte? Und natürlich kam der Wert Freiheit natürlich ganz groß. Ich sage aber auch immer gern dazu die eigene Definition der Freiheit, weil natürlich definiert es auch jeder für sich anders. Ja. Ne? Für den einen war es geografische Freiheit, für den anderen war es die berufliche Freiheit, für den dritten war es die finanzielle Freiheit. Aber ich glaube, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass auch der Punkt, wie stabil es ist, also wie kenne ich denn diese 80% meiner eigenen Stabilität? Ja. Und es waren auch teilweise auch tatsächlich die Antworten. Ne? Also wenn ich dann auch gefragt hatte, was ist denn deine Definition einer Selbstverwirklichung? Kam natürlich auch nochmal so die Frage, so okay, ich glaube, ich muss rausfinden, was ich will, was ich bin. Ne? Und ich glaube, das spielt auch eine Rolle.
Wozu tue ich das eigentlich? Ne? Auch dieses das Herumreisen. Welches Bedürfnis erfüllt das von mir?
Genau.
Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Du hast eben das Wort Lebensstil erwähnt.
Genau.
Das wäre jetzt der Zeitpunkt, wo ich sehr gerne auf das Thema deiner Selbstständigkeit überleiten würde, weil das ist nämlich auch super spannend. Du berätst nämlich Menschen im Umfeld von der HR-Strategie.
Genau.
Und in dem Zusammenhang nutzt du nämlich das Modell der Lebensstile vom Zukunftsinstitut.
Genau.
Das fand ich super spannend. Der moderne Nomade ist einer dieser Lebensstile. Es gibt aber insgesamt 21. So, als mal für die Hörer als Beispiel. Es gibt den Neo-Hippie, den Self-Balancer oder auch der Nervösbürger und der Forever Youngster. Ich glaube, unter all denen können wir uns was vorstellen. Und dann gibt es eben noch den modernen Nomaden natürlich und 15 weitere. Das klingt super spannend, total interessant. Das Buch dazu, wenn es das gibt, würde ich mir am liebsten sofort kaufen. Aber ich würde jetzt gerne dich erstmal fragen, wie kann ich mir denn die Arbeit mit diesem Modell im Zusammenhang jetzt mit der Erstellung von einer HR-Strategie vorstellen?
Ja. Eine sehr spannende Frage. Ich bin auf die Lebensstile tatsächlich in meiner Forschung gestoßen, auf das Modell der Lebensstile vom Zukunftsinstitut. Und genau, ich habe sie nicht irgendwie erfunden, sondern die habe ich dann auch übernommen. Und wie du auch gesagt hast, es gibt ein Buch auch dazu, das natürlich viel in die Tiefe auch reingeht. Also das heißt, darauf baue ich sozusagen auf. Das ist jetzt nichts, was ich erfunden habe oder was ich quasi neu interpretiert habe, sondern ich nutze das sozusagen als Basis. ist.
Den Link dazu stellen wir noch in die Shownotes. Wen es interessiert, kannst du in den Shownotes nachlesen.
Das machen wir, genau. Und das Spannende ist bei dem Lebensstilmodell, dass hier die Strategie mit den Werten verbunden wird. Ne? Mhm. Ich sage auch immer so, Value-Based HR ist immer so der Begriff, den ich versuche so einzuprägen. Und es gibt ja auch unheimlich viele Studien auch, ne, dass wenn ich eine Übereinstimmung von Werten habe, dass das die Zufriedenheit erhöht. Mhm. Und erstmal vielleicht ganz grob gesagt, hinter jedem Lebensstil, den du jetzt als Beispiel genannt hast, steckt ein Wertesystem, ne? Also stecken Werte sozusagen dahinter. Und darum geht's, diese Werte der Personen mit meinem Unternehmen sozusagen zu matchen. Also das heißt, womit man aber immer startet, und das, da werde ich nicht müde, das zu sagen, eine HR-Strategie kann nur von einer Unternehmensstrategie abgeleitet werden. Also das funktioniert nicht, wenn da mehrere...
macht die keinen Sinn. Ja.
Genau, ne? Genau. Deswegen, das sage ich auch immer wieder. Das heißt, wir haben im ersten Step immer eine Zielsetzung dann aus den Unternehmenszielen. Und im ersten Schritt passiert immer auch eine Ist-Analyse. Also das heißt, bevor ich überhaupt reingehen kann und zu sagen, welche Mitarbeiter oder welche Werte meiner Mitarbeitenden möchte ich denn im Unternehmen haben, muss ich immer erstmal eine Ist-Analyse feststellen, zu sagen, welche Lebensstile und welche Werte habe ich denn aktuell im Unternehmen? Also sprich, für wen bin ich denn aktuell überhaupt attraktiv? Ja, mhm. Für wen ist meine Kultur meines Unternehmens überhaupt attraktiv? Und da ist schon ganz oft ein blinder Fleck bei den Unternehmen. Da ist oft die Wunschvorstellung und die Realität trifft da so ein bisschen voneinander ab. Nur so ein als kleiner Sidestep. Da gehen wir natürlich tiefer in die Lebensstile hinein, ne, und schauen uns natürlich, lernen die Lebensstile dann auch kennen, ne, und schauen, versuchen dann auch die Beziehungsqualität auch rauszufinden zu den einzelnen Lebensstilen. Und im zweiten Step, genau, geht's dann in die Bedarfsanalyse. Das ist dann auch dann das Spannende. Also sprich, da gehen wir dann auch nochmal rein, um zu sagen, wen brauche ich denn überhaupt als Unternehmen? Ja, und dieses wen brauche ich, muss auch wiederum auf das Unternehmensziel einzahlen. Und als Beispiel, ne, ich muss zum Beispiel bestimmte Skills ins Unternehmen reinholen. Und dann im nächsten Step findet dann ein Match sozusagen statt, ja, also sprich, was ist meine Kultur, wen spreche ich aktuell an, wen möchte ich ansprechen, ja, so in welche Richtung soll es gehen, und das wird dann übereinander gelegt, jetzt mal wirklich ganz high level erklärt, um dann zu sagen, okay, was bedeutet das jetzt alles für mich, ja, habe ich Lebensstile und Werte, habe ich schon eine sehr große Übereinstimmung? Und das passt eigentlich. Das heißt, da kann ich nochmal tiefer reingehen, an der Ansprache arbeiten, zum Beispiel, also Zielgruppenansprache. Oder habe ich da große Unterschiede, ja, dass ich sage, eigentlich möchte ich doch das, aber eigentlich spricht meine Kultur ganz andere Leute an, ja. Und was bedeutet das konkret, ne? Und auch da gibt es dann auch wiederum Unterschiede zu sagen, spreche ich über Recruiting, ne, also über Aufbau und, Vergrößerung, ja, des Unternehmens, oder spreche ich über Retention, also sprich über Mitarbeiterbindung, die Mitarbeitende, die ich habe, ne?
Und Stabilität quasi.
Stabilität, genau, genau, absolut. Und dann ist natürlich die Frage, was machen wir damit, ja? Also wenn wir ich nenne es mal ein Inner Circle, ja, Lebensstile habe, die übereinstimmen, dann freuen wir uns und dann ist ja alles richtig gemacht, dann gehe ich auch wieder. Meistens natürlich nicht der Fall, sondern man hat meistens eine Überlappung, ja, und meistens aber Personen, die dann auch außerhalb liegen oder Lebensstile, ja. Und das können bereits Mitarbeitende sein, die ich im Unternehmen habe. Das können aber auch Bewerber sein, die ich ins Unternehmen reinholen möchte.
Was ich mich frage ist, also wir haben ja das Thema Retention, kannst du überall nachlesen. Du kannst auch, ja, hier und da liest du natürlich auch über Abbau. Projekte, die in vielerlei Branchen und Unternehmen immer wieder dran sind. Und auch das Thema Recruiting, also Wachstum, ist ein ganz, ganz großes Thema. Manchmal habe ich den Eindruck, da würde mich deine Meinung mal zu interessieren, dass das Thema Retention irgendwie so ein bisschen so das langweiligste von den dreien ist, ne? Also der Abbau, da ist ein starker Marktdruck dahinter und ein finanzieller Druck. Wachstum, das ist immer was Tolles, weil da steckt ja ein Aufbau dahinter, also auch im Business ein Aufbau dahinter. Und Retention ist so ein bisschen, ja, okay, jetzt müssen wir uns irgendwie darum kümmern, dass die, die da sind, auch zufrieden sind und bleiben. Gehen.
Ja.
Ja. Wie siehst du das?
Ja, ich sehe das auch so. Ich glaube, also rein aus einer psychologischen Perspektive, glaube ich, ist es auch ein Stück weit verständlich, wenn man sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt hat. Und was meine ich damit? Ich sehe sowohl bei Aufbau als auch bei Abbau kurzfristige Erfolge. Also ich sehe schnell sichtbare, das ist das richtige Wort. Ich sehe schnell sichtbare Erfolge. Bei einer Mitarbeiterbindung, das ist ja etwas Langfristiges. Ne? Da sehe ich ja jetzt noch keine Erfolge. Da brauche ich Zahlen. Ne? Da muss ich auch als HR datenbasiert laufen und nicht aus dem Bauch heraus, sondern muss dann auch wirklich Zahlen liefern und sagen, pass auf, die letzten 1-2 Jahre, ja, schau mal, was da passiert ist. Ne? Was waren die Maßnahmen? Wie haben sie auch datentechnisch darauf eingezahlt. Und deswegen glaube ich im ersten Moment, dass das auch menschlich ist, dass man immer zuerst so diese schnelleren Ergebnisse vor Augen hat. Und das ist bei einem Aufbau und bei einem Abbau einfach der Fall. Ne? Also das, genau. Und bei mit einer Mitarbeiterbindung, das ist was Langfristiges, das sieht man erst später. Und ich habe gerade den Eindruck, dass sich das auch anfängt zu drehen, ehrlicherweise. Also Stichwort Arbeitnehmermarkt, Stichwort Fachkräftemangel. Sei es mal dahingesagt, ob der selbst gemacht ist oder nicht. Ja, da bin ich auch der Meinung, dass der auch von Unternehmen auch oft selbst gemacht ist. Aber all diese Faktoren, glaube ich, zwingen, ne, diese äußeren Rahmenbedingungen, zwingen dann die Leute auch ein bisschen langfristiger zu denken. Aber ich glaube, wie gesagt, das ist menschlich am Ende des Tages.
Ja, ich teile das auch. Ich würde da noch ergänzen, das ist natürlich bei den anderen beiden, ne, da kann ich was tun.
Ja.
Beim Abbau, da kann ich ganz konkret was tun. Da gibt's auch eine rechtliche Lage, da gibt's verschiedene Rahmenbedingungen, die ich habe, und in dem Rahmen kann ich das umsetzen. Beim Aufbau kann ich auch umsetzen und schnell Ergebnisse sehen, also wenn ich halbwegs ein gutes Recruiting mache. Aber bei dem Faktor Stabilität, also sprich der Mitarbeiterbindung, da muss ich erstmal ein bisschen in die Analyse und die Wahrnehmung gehen. Das ist halt auch generell ein bisschen anstrengender. Aber mir geht's da genau wie dir. Also ich brenne ja dafür. Ich liebe das ja. Das ist ja mein Lieblingsthema, womit ich mich den ganzen Tag beschäftigen könnte. Weil ich sage immer, so schwer ist es eigentlich gar nicht. Man muss gar nicht so viel komplizierte Dinge da machen, um sehr viel zu erreichen.
Ja, absolut. Ja.
Ja, aber sehr spannend. Also ich habe das Gefühl, wir könnten noch, also weil ich mich auch sehr für das Thema, was du da machst, interessiere, wir könnten noch stundenlang reden. Ich habe aber den Eindruck, wir haben einen ganz, ganz guten Überblick jetzt schon mal gegeben und haben uns von Anfang bis Ende eigentlich in der modernen Arbeitswelt voll mittendrin bewegt. Und danke dir schon mal sehr, sehr für deine Einblicke, die du uns gegeben hast. Gibt's denn von dir noch so eine letzte Message an unsere Zuhörer, worauf sie achten können, um ihre HR-Arbeit stabil auszurichten?
Ja. Gute Frage. Ich glaube, ich würde das mit meinem Anfangsbild abschließen, also mit meinen 80% Stabilität in einem selbst zu finden. Und ich glaube, das wäre auch meine Message. Findet als Unternehmen, und da sehe ich HR-Strategie auch ein Teil der Unternehmensstrategie, findet als Unternehmen die Stabilität in euch selbst als Unternehmen. Also nicht von außen einkaufen, nicht Mitarbeiter irgendwie aufbauen bis zum geht nicht mehr, ne, sondern guckt euch als beschäftigt euch mit euch selbst als Unternehmen, sei es die Kultur, sei es die Prozesse, sei es die Mitarbeiter, die wir schon haben, ne, sei es die Lebensstile, ja, sei es, wen spreche ich denn aktuell an, sondern auch so wirklich das, was ich eigentlich am Anfang sagte, was für mich Stabilität bedeutet, ist 80% in mir und mit mir selbst beschäftigen. Und ich glaube, genau das würde ich auch so, ist, glaube ich, ein echt gutes Abschlussbild, tatsächlich so, beschäftigt euch mit euch selbst als Unternehmen, um da Stabilität zu schaffen. Weil wenn ihr euch gut kennt, die Leute werden von alleine kommen. Ne? Also wenn ich mich als Unternehmen kenne, ich weiß, welche Kultur ich bin, ich weiß, wofür ich stehe, ja, ich weiß, genau, ich kenne meine Strategie, dann richte ich auch dann die Kommunikation danach aus und dann kommen genau die Leute, die ich brauche.
Ja, ich glaube, das waren sehr, sehr schöne Worte zum Schluss von dir. Und Da bleibt mir nur noch vielen, vielen Dank zu sagen für das super inspirierende und spannende Gespräch.
Danke
und alles
dir.
Gute für deine Reisen, für dein Business. Und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht.
Ja, danke dir. Das hat total Spaß gemacht. Und genau, ganz, ganz lieben Dank. Und wir bleiben in Kontakt.
Ja, alles klar. Also, liebe Hörer, macht's gut.
Tschüss.
Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Das war Moment noch. Der Stabilitäts-Jobcast zur Frage, wie viel Veränderung verträgt der Mensch? Abonniere den Podcast, damit du keine weiteren Folgen verpasst und lass uns gerne eine kurze Bewertung da. Wir freuen uns über dein Feedback. Bis zum nächsten Mal.